Das Auto als Gaming-Space. Im Software-Defined Vehicle kommt moderner In-Car-Experience eine ganz neue Rolle zu. Wir haben uns gefragt, ist das Technikspielerei oder liegt dahinter ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell? Das diskutieren wir in der heutigen Folge Was mich bewegt mit einem ausgewiesenen Experten zum Thema.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Als Gaming-Veteran muss ich mal unsere Gen Z-Vertreterin fragen, wie stehst du eigentlich zu Computerspielen, Ronja?
Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich bin schon wieder im Podcast und jetzt rede ich über Gaming. Das ist ja eine
geil,
spaßige
oder?
Geschichte. Das ist ja, wer hat denn einen coolen Job? Ich habe einen coolen Job. Naja, das Gaming. Ich würde sagen, seit wir eine Switch haben, bin ich da wieder so ein bisschen mit dabei. So ein gutes altes Pokémon-Spiel, das verkenne ich natürlich auch nicht. Die muss ich alle sammeln. Aber ansonsten läuft hier bei uns eher die PlayStation hoch und runter, aber nicht in meinem Betrieb, sondern eher von meinem Partner.
Du bist also zum Zuschauen verdammt, im Passenger Princess sozusagen, wenn die PlayStation läuft. Und genau darüber wollen wir ja heute sprechen, nämlich darüber, wie das Gaming nämlich im Fahrzeug Einzug hält. So ist es richtig. Ist ja, Ronja, ein Thema seit mehreren Jahren, kann man sagen. Ist das auch eins, was immer mal wieder so angeteasert wird? Du hast dich ja selber auch schon ein bisschen mehr damit beschäftigt, hast einen großen Überblicksbeitrag, der auch regelmäßig aktualisiert wird, bei uns bei Automotive IT dazu geschrieben, warst schon auf der einen oder anderen Präsentation mal. Ich weiß aber nicht, wie es dir geht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der Zeitpunkt, an dem das Ganze dann wirklich kommt, der ist auch immer erst morgen.
Ja, also die letzten, ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei, das war eigentlich von Anfang an, dass ich mir Gaming-Use-Cases angeguckt habe, wo dann vielleicht auch mal dazu gesagt wurde, das haben wir jetzt, wir schauen mal, was wir damit machen in Zukunft. Also wie du sagst, es wird immer so ein bisschen verwiesen auf in Zukunft und morgen, aber mittlerweile, du hast gerade meinen Überblick auch schon angesprochen, den wir haben auf der Automotive IT zum Thema Gaming bei den Automobilherstellern, ist es ja auch ein bisschen mehr als Gaming schon. Man versucht da technologische Grundlagen nochmal anders zu nutzen. Man versucht andere Mehrwerte ins Auto zu bringen. Also vielleicht ist das jetzt der Shift von wirklich nur Gaming hin zu Businessmodell, den das Thema gebraucht hat, um wirklich im Auto einziehen zu dürfen.
Und heute, und ich habe es eingangs gesagt, wollen wir nochmal einen Experten zu dem Thema hören von einem Tier-One-Zulieferer, nämlich von Valeo. Und Ronja, Valeo hat erst vor einigen Tagen, wenn wir jetzt mal zum Zeitpunkt der Aufnahme denken, also Ende April, so ein Info-Webinar sozusagen gemacht, wo nochmal alles vorgestellt wurde zum Thema In-Car-Experience. Und das haben wir zum Aufhänger genommen, zu sagen, okay, den Aspekt Gaming, den picken wir uns nochmal raus. Aber da möchte man sich ja als Zulieferer ja in dem Themenfeld nochmal positionieren, ne?
Exakt. In dem Webinar von Valeo zur In-Vehicle User Experience haben wir unter anderem den CTO Jilmar Bier gehört. Und wie ich gerade gesagt habe, es wird eine strategische Nummer mittlerweile. Also Valeo hat da groß aufgezogen darüber gesprochen, wie die In-Vehicle User Experience und damit unter anderem auch das Gaming jetzt mehr in den strategischen Fokus rücken soll, sowohl technisch als auch seine Leitideen präsentiert, als auch schon ein paar interessante, konkrete Use Cases, über die unser Gast auch ein bisschen gesprochen hat. Deswegen freue ich mich, dass wir da heute nochmal weiter anknüpfen und weitere Fragen stellen können.
Absolut. Und jetzt gehen wir einmal rüber ins Gespräch und ich freue mich an dieser Stelle, dass wir Alexander Mühlbauer mit dazu nehmen. Bei Valeo, wie gesagt, In-Car Experience und Gaming-Experte, und genau den schalten wir uns jetzt dazu. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Hallo Pascal, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, Alexander, bist du eigentlich selbst Gamer?
Ich bin Gamer, wieder etwas verstärkt. Es gab mal eine kleine Pause, wo ich mich mehr um die kleinen Kinder gekümmert habe. Aber jetzt, tatsächlich seit Weihnachten, habe ich mit meinem Sohnemann wieder eine Konsole organisiert.
Ja, sehr gut. Es ist bei mir auch so. Ja, bin ja auch in den 90ern aufgewachsen. Und jetzt ist mein Sohn, der ist jetzt bald 7. Das heißt, da kommen wir jetzt auch immer verstärkt dann doch in die Mario Kart Battles rein, wo er dann noch nicht ganz versteht, dass ich dann doch durchaus ein Veteran bin, der schon das ein, die ein oder andere Stunde vor Mario Kart irgendwie verbracht hat. Und jetzt ärgert ihn immer sehr. Ja, wenn er alleine spielt, kann er das sehr gut. Mit mir kann ich mich da schlecht zurückhalten.
Ja, ich das Zurückhalten ist tatsächlich so eine Sache, aber ich finde, dann kann er dann gleich schon mal früh lernen, dass es eben nicht immer alles so läuft im Leben, wie er es gerne hätte, sondern ich finde, da darf man schon eine kleine Challenge an den Kleinen geben.
So ist es.
Deswegen halte ich mich beim Mario Kart auch einfach immer raus. Also da könnt ihr auch gerne ohne mich spielen, da weiß ich, dass ich verlieren werde.
Na gut, Alexander, aber lass uns doch einfach mal vorne anfangen und zwar am besten einmal mit dir selbst. Du bist Research and Innovation Business Development Director Digital Services. Und das macht sich jetzt auf einer Visitenkarte, das ist natürlich sehr, sehr lang, wenn es überhaupt gut drauf passt. Erzähl du uns doch mal und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was du eigentlich machst bei Valeo, was dein Jobinhalt ist und was das Ganze dann eben auch mit dem Thema In-Car Experience und Gaming zu tun hat, wie wir jetzt schon eingeführt haben.
Es ist tatsächlich so, dass der Titel sogar noch mal länger ist, aber wir haben ihn dann gekürzt für die nach außen, weil es wird dann irgendwann auch unverständlich. Und es ist eh schon ein großes Wort, aber um es mal aufzudröseln, es gibt bei Valeo einen Teil, der sich natürlich über zukunftsorientierte Ideen und Produkte mitkümmert. Und deswegen ist Research and Innovation so eine Art Vorausentwicklung. Und wir kümmern uns in dem Bereich über divisionsübergreifend in unserem Bereich für autonomes Fahren, aber auch um Innenraumprodukte. Und in den letzten Jahren ist da sehr stark in den Vordergrund gerät natürlich auch softwarebasierte Ideen und Lösungen. Und das Gaming ist eine Idee, wie kann ich Hardware, die ohnehin im Fahrzeug verbaut ist, also für bestimmte Use Cases, weiter nutzen und diese Daten mit zu verwenden. Und eins der Konzepte war tatsächlich Mario Kart, deswegen finde ich es ganz schön, dass du es gerade vorhin direkt mit aufgegriffen hast. Das erste Konzept war ein Mario Kart Auto auf der Straße. Deswegen im Laufe des Podcasts gehen wir noch stärker noch mit ein, wie das Ganze dann bei uns funktioniert. Und es braucht dann natürlich jemanden, der zum einen zum Gaming eine gewisse Affinität hat, aber sich auch mit den Verträgen im Softwarebereich mit auskennt und der allerdings von dem Konzept das Konzept in der Realität mit überführt. Und das ist im Grunde meine Aufgabe bei Valeo. Ich kümmere mich um die Digital Services, jetzt aktuell sehr, sehr stark im Gaming-Bereich. Und wie können wir dieses Konzept rüberbringen in eine Realität, die dann auch bei so einem großen Konzern irgendwo landen muss. Ja. Und Gaming ist auch bei den höheren Management, bei manchen, die verstehen das. Ganz viele sagen dann, naja, es ist doch irgendwie doch ein Gimmick und es ist zwar ganz nett, aber ein echtes Business kann es doch gar nicht sein. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, eben aufzuzeigen, dass da wirklich Business dahinter steckt und wie kriegen wir das hin?
Wenn du jetzt sagst, im Management gibt es auch einige, die das vielleicht nicht so verstehen, ein bisschen als Gimmick abtun, dann musst du die ja sicherlich auch so ein bisschen mitnehmen. Nimm doch uns jetzt auch mal mit, wie diese Fun-Experience vom Gaming jetzt gerade zusammenpasst mit der Autoindustrie. Beziehungsweise in der Autoindustrie wurde ja lange über harte Faktoren wie Reichweite und Leistung und Assistenzsysteme gesprochen. Warum rückt denn jetzt gerade dieser Fun-Faktor, das Erlebnis im Auto, so stark in den Vordergrund? Und gab es bei dir irgendwann den Moment, in dem du gemerkt hast, okay, jetzt reißt die UX wirklich mit rein ins Auto und das Gaming kommt mit rein ins Auto und das hat ja alles eine deutlich größere Bedeutung als einfach nur so ein Gimmick?
Die Reise, die beginnt deswegen, weil sehr, sehr viele aufgewachsen sind, dass das Auto ein mechanisches Produkt als solches mit ist. Mhm. Und wenn man das generationstechnisch mit anbelangt, die Kinder der 90er Jahren oder der 2000er, die sind ganz anders auch aufgewachsen mit den Medien, die sie konsumiert haben. Aber das Auto entwickelt sich jetzt gerade von diesem rein mechanischen Produkt zusehends zu einem softwaredefinierten Fahrzeug. Alle sprechen davon, SDV, aber es ist tatsächlich so, dass das Auto sich nicht mehr definiert, was ist die höchste PS-Zahl und wie toll fährt das Ganze, sondern wie erlebe ich das Fahrzeug? Und das wird nochmal stärker auch durch den Wandel in der Elektromobilität, weil Leistung kein limitierender Faktor mehr ist. Also ich habe Autos, die 500 und 1000 PS ganz locker auf die Straße bringen und nicht mehr diese Ingenieurskunst bedarf, so hohe Leistungen auch abzurufen. Und wenn für einen Automobilhersteller diese Differenzierung für den Durchschnittskunden nicht mehr da ist, muss ich mich eben in anderen Bereichen verstärkt mit Aufzeigen und Auftun. Und auch die Assistenzsysteme, also Valeo ist ja bekannt dafür oder vielleicht für den einen oder anderen jetzt neu in dem Bereich Assistenzsysteme. Wir liefern Hardware, die autonomes Fahren ermöglicht. Und auch das ist so, dass über die Jahre hinweg ist es nicht mehr der Ober- und Mittelklasse vorgehalten, sondern es geht eben auch bei Einstiegsfahrzeugen jetzt schon los, dass ich Notbremsassistenten sowieso habe, aber auch Abstandssensoren und Radar verbaut habe. Und wenn ich diese Differenzierung in der Zukunft mit weiterbehalten möchte, sehen wir einen starken Trend hin zu digitalen Lösungen, auch getrieben in Asien durch den Third Living Space. Ich verbringe eben meine Zeit im Auto nicht nur durch das Fahren an sich und wie erlebe ich das Fahren, sondern wie erlebe ich denn diese Reise? Und da ist Gaming ein super Aspekt, weil Gaming emotional aufgeladen genauso ist wie früher das Auto emotional aufgeladen. Es ist eben nicht ein reines Productivity-Thema, wie schreibe ich eine E-Mail im Auto, sondern es ist eben, wie habe ich Freude wieder im Fahrzeug, was früher vielleicht das Autofahren war. Und gesehen habe ich es am stärksten eigentlich letztes Jahr auf den großen Messeshows. War immer höher, schneller, weiter. Die Automobilhersteller hatten riesige Stände, bei denen sie so eine orchestrierte Fahrtgeschichte hatten, wo dann das neue Modell reingefahren ist und wieder auf der anderen Seite rausgefahren. Und das hat sich dann alle 15 Minuten für die Zuschauerschaft durchgewandelt. Und letztes Jahr sind die Stände kleiner geworden, aber auch die Inhalte anders. Klar ist das Auto immer noch dort gestanden, aber es ging eben auch, wie sieht das Ganze innen aus? Man hat Projektoren im Innenraum gesehen. Man hat gesehen, wie kriege ich solche Applikationen generell auch mit rein und was macht Spaß? Wieder in Richtung Asien mitgucken, die da schon einen gewissen Vorreiterstellung auch mit haben, zeigen Kochutensilien, die ich im Auto mit reinkriegen kann oder wie ich aus dem Innenraum des Autos auch real angel. Also auch diese realen Use Cases, aber eben immer, was verbinde ich mit dem Auto und wie verbinde ich mein tägliches Leben mit dem Autoinneren?
Wir sehen da also einen ganz klaren Shift im Produkt eigentlich. Du sagst es auch schon, das Auto nicht mehr nur als Transportmittel, sondern als Third Living Room, quasi auch als digitalen Erlebnisraum. Und wenn man Valeo als ADAS-Experte kennt, als Assistenzsystemehersteller und jetzt wird der Fokus geschiftet auf eben diesen digitalen Erlebnisraum, was verändert sich dadurch ganz praktisch für Hersteller wie euch, aber auch für andere Tech-Partner, Zulieferer und OEMs?
Ich denke, der erste Punkt ist, dass sich diese klassische und teilweise starre Lieferantenstruktur, die wird sich aufbrechen. Früher war es so, dass der von oben nach unten, in Anführungsstrichen, also in der Lieferkette, es wurden RFQs, also sogenannte Angebotsanfragen an uns verschickt und mit einem Katalog von 20.000 Anforderungen, die erfüllt werden mussten. Und wenn überall ein Haken dran war, dann ist das Produkt als solches entwickelt worden und dann wurde es in die Produktion gegeben und dann lief das erstmal 10 Jahre lang. Und das funktioniert heute so nicht mehr. Also weder im Anfrageprozess noch über den Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg. Man muss dort ein agiles Entwicklungssystem zusammen schaffen, bei dem die OEMs mit ihren Lieferanten und den Partnern zusammen an der Lösung auch mit orientieren. Also nicht von eine Richtung in die andere genau zu wissen, was denn eigentlich mitkommt. Und gleichzeitig muss es über die Zeit flexibel bleiben, weil die Anforderungen von den Endkunden sich auch über die Zeit verändern wird. Man sieht es im Smartphone-Bereich, es wechselt sich natürlich dort die Hardware etwas häufiger, aber grundsätzlich sind Apps am Marktführer für 1, 2, 3 Jahre und dann entwickelt sich das weiter und es kommt wieder was Neues. Und auch das muss ermöglicht sein, über die 10, 15 oder darüber hinaus gehende Jahre, wo das Fahrzeug sich im Feld befindet.
Aber wenn wir mal auf die technische Basis ein bisschen schauen. Wir schauen gleich natürlich nochmal ganz klar auf den Use Case Gaming. Wir wollen ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal näher bringen. Du hast ja gerade schon auch angesprochen, wir werden heute noch stärker natürlich darauf eingehen, was ist eigentlich möglich, wie können solche Spiele aussehen. Wir wollen ja auch durchaus so ein bisschen begeistern bei all denen, die zuhören. Wenn wir mal bei der technischen Basis nochmal anfangen, und Ronja hat es gerade schon gesagt, ihr als Zulieferer für diese Themen, ADAS, Sensorik, auch Safety natürlich sehr stark, musste sich auch an dieser technischen Basis, sagen wir mal, ein bisschen etwas verändern oder weiterentwickeln, um das umsetzen zu können, was ihr jetzt geplant habt? Oder habt ihr ganz klar einfach gesehen, Moment mal, mit dem, was wir im Portfolio haben und mit dem, was wir können und so, wie wir Informationen auswerten können, Daten verstehen können, Fahrdaten verstehen können, sind wir eigentlich prädestiniert dafür, auch genau diese Themen in Car Experience und auch Gaming umsetzen zu können?
Ich würde die zweite Aussage als korrekt bezeichnen. Es ist so, dass wir über die Jahre hinweg eine Expertise aufgebracht haben in dem Bereich Safety. Und grundsätzlich, vielleicht an der Stelle nochmal gesagt, es geht immer darum, dass das Safety hat höchste Priorität im Fahrzeug. Es darf zu keinen Umständen natürlich zu einer Ablenkung mitführen und vor allen Dingen nicht den aktiven Fahrer mit ablenken. Aber es wäre eben auch zu kurz gedacht zu sagen, ich habe für diesen Use Case Safety teilweise teure Hardware verbaut oder eben sehr mehr umfangreiche Hardware mit verbaut und uns dann zu limitieren, was ich damit machen kann. Und das war dann unser Ansatz zu sagen, ich schaue mir an, welche Hardware ist denn grundsätzlich im Fahrzeug verbaut, wie kommen diese Daten im Fahrzeug mit an und was kann ich noch damit anstellen. Und die Fragestellung hat sich im Innovationsbereich, denken wir, sehr stark user-centered, was möchte eigentlich der Kunde oder was für Problemstellungen hat er? Und dort haben wir dann eben den Use Case, den Family Use Case, wie bei dir auch, Pascal, dass dann deine Kinder langsam älter werden. Ich habe früher meinen Gameboy mit dabei gehabt, andere haben heute ihr Smartphone mit dabei oder der Tablet, der typische Use Case. Und die Problematik herrscht eben da, dass ich, wenn ich das, was ich sehe, sich nicht mit dem korreliert, mit dem, was ich fühle, wird mir auf kurz oder lang, wird mir übel. Die Kids können das relativ, sagen wir jetzt, besser als wir in unserem Alter, Pascal. aber irgendwann ist dort die Korrelation zu gering und den Leuten wird schlecht dabei. Und genau dafür haben wir dann diese technische Basis, unsere Expertise auch mitgebracht. Und da sehen wir auch die Daseinsberechtigung auch von Valeo in diesem Feld. Wir werden nicht der Serienspielehersteller, der groß am Himmel aufsteigt. Es ist mehr eine Ideenfindung oder eine erste Phase, in der wir finden, wo das sich der Markt auch entwickelt. Und dort haben wir dann den Use Case des Spielens trotzdem mit eingebracht als ersten validen Punkt. Warum das Spielen? Das Spiel ermöglicht uns auf eine sinnvolle Art, alle Daten zu integrieren, die im Fahrzeug ohnehin schon zur Verfügung stehen. Also wir haben unser Konzept des Valeo Racers, was dann jetzt vor wenigen Wochen das erste Mal die Serienproduktion auch mit unserem ersten Kunden mit erblickt hat. Dort haben wir im Hintergrund die Videokameradaten des Parking-Systems genutzt. Also die nach vorne gerichtete Parkkamera liefert uns ein Videobild. Das ist der Hintergrund. Das Konzept erweitert sich dann über den Algorithmus des autonomen Fahrens, bei dem wir Objekte erkennen und auch als solche mit integrieren können. Also ich sehe nicht nur das Auto, sondern ich kann damit auch interagieren. Ich kann auch meinen toten Winkelassistenten mit einbinden in das Spiel. Und die Kategorie des Spielens ermöglicht uns eben auf eine natürliche Art, sämtliche Fahrzeugdaten auf eine kreative Art zu integrieren. Das hätten uns andere Use Cases nicht so gebracht. Und auch für den Family Use Case ist Spielen das deutlich validere. Und deswegen haben wir uns dafür auch entschieden.
Aber dann lass uns doch auf jeden Fall jetzt auch mal, wo wir schon konkret dabei sind, jetzt auch wirklich nochmal darauf eingehen und das nochmal ein bisschen näher verstehen. Ronja, du hast ja zum Beispiel auch die Gelegenheit, vor erst wenigen Tagen sogar, auch nochmal in ein Webinar von euch reinzuschauen, also schon mal einen ersten Aufschlagpunkt mit dem Thema zu haben. Da ging es dann auch um weitere Themen. Aber Ronja, vielleicht kannst du da nochmal kurz rekapitulieren, beziehungsweise dann, ja, dass wir jetzt auch nochmal gemeinsam draufschauen, wie funktioniert es jetzt eigentlich wirklich? Was ist das Angebot? Das ist ja jetzt auch das Spannende wirklich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, sehr gerne. Ich war da freundlicherweise, liebe Grüße an die Presseabteilung von Valeo, eingeladen zum Webinar zur In-Vehicle User Experience und durfte letzte Woche schon mal ein bisschen in das Thema reinschnuppern, unter anderem auch mit dir, Alexander. Und da habe ich mir zwei Zitate rausgesucht von dir, die ich aufgeschnappt habe, die ich so ganz interessant fand. Und ich dachte, da schauen wir nochmal rauf. Ist jetzt nicht so wild, wie es klingt, aber du hast im Webinar unter anderem gesagt, In-Vehicle Experience ist nicht nur ein Gimmick, so wie du es jetzt heute auch schon betont hast, sondern ein echtes Business. Jetzt ist Business ja auch immer ein großes Wort. Nimm uns da doch vielleicht auch nochmal mit, wo siehst du heute schon echte Geschäftsmodelle für das UX und vor allem auch für das Gaming im Auto? Und wo wird in der Branche oft noch, du hast gerade gesagt, ihr habt euch für einen Use Case entschieden, den man zunächst in den Fokus stellen kann. Und es gibt ja häufiger eventuell auch noch Use Cases, die vorgestellt werden, die erstmal gut klingen oder gut aussehen oder einfach sich hübsch verkaufen im Marketing. Aber wo sind da die echten Geschäftsmodelle, die das Gaming vom Gimmick zum Business machen?
Also ich beschäftige mich natürlich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema, sehr, sehr intensiv. Daher weiß ich das by heart, wie man so schön sagt, heute auf Neudeutsch. Vielleicht mal das noch, ich weiß gar nicht, ob ich es im Webinar gesagt habe, aber vielen ist es gar nicht bewusst. In 2025 hatten wir in der Gaming-Branche allgemein, einen Umsatz von knapp 200 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als die gesamte Film- und Musikbranche zusammen umgesetzt hat. Das ist auch das, mir war das, ist vielen vermutlich nicht bewusst, dass da so ein großes Geschäftsmodell auch dahinter steckt. Und die Frage ist eben, wie kann ich jetzt diesen großen Markt, von dem knapp die Hälfte übrigens im mobilen Segment, also für Casual Games, also einfachen Spielen auch umgesetzt wird, wie kann ich das auch ins Auto mitbringen? Und zwar nicht nur, wie kann ich es im Auto als Display erlebbar machen, sondern die Frage auch zu beantworten, warum das Auto? Das ist ja der Knackpunkt. Jeder hat sein Smartphone immer bei sich. Und wenn ich die gleichen Lösungen anbieten würde, ohne einen Mehrwert, wird sich das Smartphone auf kurz oder lang immer durchsetzen. Ich muss also technisch im Angebot und auch für den Endnutzer auch erlebbar einen Unterschied mitmachen. Und dann wechseln wir eben von dem Gimmick hin zu einem richtigen Angebot, weil dann kann ich auch die Unterscheidung als Endkunde mit treffen, warum möchte ich denn das im Fahrzeug mitnutzen und warum habe ich es dann nicht auf dem Smartphone, was ich dann auf der Couch spielen kann, im Zug spielen kann und eben auch im Auto spielen kann. Und deswegen, ich kann es schön integrieren, dass ich ein Spiel im Fahrzeug mit zeige, aber dann ist es nur ein Gimmick für mich. Und die Integration von Live-Daten im Fahrzeug machen für mich persönlich auch den großen Unterschied. Und ich habe es immer wieder, dass wenn ich auf einer Messe, ich bin jetzt dann in den nächsten Tagen auch nochmal auf einer Messe, wo ich es live erleben kann, es macht diesen Aha-Moment für mich selbst jedes Mal selbst, obwohl ich die Lösung schon zigmal getestet habe, wenn ich im Auto sitze und diese Bewegung des Autos spüre, die synchron sind zu dem, was ich dann mit spiele, das ist ein tolles Gefühl und da merkt man auch jedes Mal wieder, dass wir diese Frage, warum im Auto auch mit korrekt angewendet haben.
Ich wollte gerade loben, wie schön deine Überleitung war schon, weil meine nächste Frage, mein nächstes Zitat, das ich rausgestellt habe, war zum Thema Smartphone und Auto im Vergleich. Oft haben wir ja jetzt gehört, das Auto ist nur noch ein Smartphone auf Rädern. Und ich fand es super spannend, dass du im Webinar und auch gerade diesen Unterschied machst und sagst, nein, wir wollen nicht, dass das Auto im Endeffekt nur das gleiche ist wie im Smartphone, dass wir die gleichen Apps haben auf einem größeren Screen, sondern dass wir da wirklich eine Unterscheidung machen müssen und schauen müssen, welche Dienste und Apps haben im Fahrzeug wirklich einen anderen Mehrwert nochmal als auf dem Smartphone. Und vielleicht kannst du da nochmal genauer erklären, woran ihr das festmacht. Also wo vielleicht auch an einem Use Case, welche Mehrwerte da wichtig sind und wie ihr das erkennt. Also wo genau liegt da der Knackpunkt, der Unterschied dann zwischen den Anwendungen im Auto oder auf dem Smartphone?
Den realen Mehrwert wird immer der Markt zeigen. Also ein Endkunde kann mir ganz tolle Lösungen überlegen, aber am Ende, ob sich's durchsetzt oder nicht, das ist dann wirklich die Gretchenfrage. Die weiß man natürlich im Vorgriff dann nicht, aber man tut sein Möglichstes, um zu erwarten. Wir machen da auch User-Studien, das ist das klassische Handwerkszeug, aber im digitalen Bereich ist die Schlagzahl natürlich schon nochmal eine andere. Und wenn man sich selbst, also ich spreche jetzt vielleicht für mich, aber ich ertappe mich zum Beispiel immer dabei bei der Navigation. Ich finde die Integration in meinem Fahrzeug, wenn ich die Navigation des eingebauten Navigationssystems damit nutze, die finde ich schöner. Da funktioniert alles, auch die Lichter, also die Innenraumbeleuchtung, das funktioniert alles nochmal schöner. Aber die Kernfunktion ist leider Gottes oft am Smartphone immer noch die etwas bessere. Die ist akkurater und ich habe die aktuelleren Zahlen, obwohl eigentlich alle mit dem gleichen Wasser kochen, aber da haben die großen Tech-Giganten aus den USA für mich persönlich einfach die Nase vorne. Und dann verkommt das Fahrzeug zu, es zeigt an, was auf meinem Smartphone berechnet wird. Und Android Auto und Apple CarPlay, jeder kennt's, das erwartet heute der Nutzer, dass alles, was am Smartphone funktioniert, dann auch im Fahrzeug mit funktioniert. Aber dann muss ich mich fragen, warum brauche ich es überhaupt noch im Fahrzeug? Dann reicht mir nur noch ein Display, dann brauche ich das nicht mehr von den Automobilherstellern. Und ich glaube, das ist gerade dieses Dilemma, in dem sich auch die Automobilisten heute befinden. Was kann ich dem Endnutzer wirklich anbieten, was er so nicht kennt oder warum das Ganze? Und das Thema Reiseübelkeit, jeder möchte im Fahrzeug produktiv sein. Ich meine, wir reden heute über baldige Level 3, also je nachdem, wo man sich, in welchen Ecken der Erde man sich befindet, kann man heute schon autonomes fahren, wo ich auch andere Dinge machen darf, also nicht mehr den Verkehr mit beobachten muss. Aber genau das ist ja dieses identifizierte Problem von uns. Ich kann das zwar schön in Marketing-Slides zeigen, aber die wenigsten Leute können Zeitung lesen im Auto. Ich bewege mich und das Fahrzeug ist dynamischer als ein Flugzeug oder ein Zug, weil ich mich nicht auf einer so geraden Strecke mit befinde. Und diese Bewegungen während des Lesens zum Beispiel, mir wird dabei schlecht. Obwohl ich es gut gewohnt bin durch mein tägliches Arbeiten in dem Bereich, das funktioniert nur für ein paar Minuten gut. Und diese Synchronität zu schaffen und diese Bewegungen vom Fahrzeug dem Nutzer zeigen zu können, das ist für mich ein großer Unterschied. Und es gibt zum einen natürlich Konzepte, die über das Spielen hinausgehen bei uns, die wir auch mit anbieten, weil ich muss ja das Angebot nicht nur für jemanden machen, der Gaming-affin ist, sondern ich muss es für die breite Masse mitmachen. Es werden aber unterschiedliche Angebote sein. Also es wird sich nicht nur auf Spielen limitieren können, sondern ich muss auch etwas Audiobasiertes mit anbieten, ich muss etwas Produktives mit anbieten, vielleicht was lesen, vielleicht ein Video auch mitgucken. Und das sind die Themenfelder, die uns im Research-Bereich natürlich auch mit herumtreiben. Das Gaming ist jetzt ein habhaftes, das ja auch in Serie mitkommt, bei dem aber auch sehr großes Interesse besteht, weil es noch ein sehr neues Thema mit ist, auch bei uns. Wir haben das Thema vor 2 Jahren zum ersten Mal als Konzept vorgestellt. Jetzt ist es schon in Serie, auch generell eine ziemlich, ziemlich gute Geschwindigkeit in der Automobilbranche, auch für uns als Lieferanten. Das ist auch schön zu sehen, dass es so funktioniert hat. Und so wird sich das Thema auch mit weiterentwickeln.
Aber ich finde spannend, was du gerade gesagt hast, weil man merkt daran natürlich, dass in der digitalen Welt und auch im Software-Defined Vehicle gibt es natürlich irgendwo einen, ja, ich will fast sagen Kampf, also zumindest einen Wettkampf zwischen Zulieferern, Herstellern auf der einen Seite und natürlich aber auch digitalen Playern auf der anderen Seite aus digitalen Ökosystemen, die der Nutzer kennt, nämlich sozusagen den Kampf um die Bedeutungshoheit im Fahrzeug. Ja? Also das Fahrzeug ist heute kein reines mechanisches Konstrukt mehr, so wie früher. Es ist heute digital aufgeladen, dadurch bekommt es vielfach auch andere Bedeutungen. Und jetzt geht es eben mehr um die Frage, was können denn Automobilisten, Zulieferer, Hersteller, OEMs, was können die eigentlich rund um das Fahrzeug liefern, was vielleicht der Tech-Player, der eingebunden wird ins Fahrzeug, so nicht liefern kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade skizziert hast, nämlich diese Fähigkeit, mit Fahrdaten, mit Live-Daten umgehen zu können, überhaupt die Sphäre Fahrzeug noch besser zu verstehen, Ist nur ein Beispiel, aber es hat mich gerade daran erinnert. Ich habe mich schon vor mehreren Jahren ging es mal um das Thema Sprachsteuerung im Auto, wo ich jemanden von einem großen deutschen OEM dann auch gefragt habe, ja, aber Hand aufs Herz, Alexa, Siri und Co., das sind doch schon ganz gute Sprachsteuerungen, warum integriert ihr das nicht einfach? Und die Antwort war, ja, weil wir verstehen, wie das Fahrzeug funktioniert, weil wir sicherstellen können, dass man dann mit der Sprachsteuerung auch korrekt die Sitzheizung aktivieren kann überhaupt, weil das vielleicht Befehle sind, die ein Siri oder Alexa gar nicht kennt, weil das ist ein Befehl, den muss Alexa nicht kennen. Ja, es gibt keine Verbindung dazu, irgendwo auf dem Smartphone oder wie auch immer dann irgendeine Heizung zu aktivieren. Und jetzt mag das heute auch alles wieder weiterentwickelter sein, aber damals hat sich so ein bisschen herausgestellt, naja, weil wir wissen, wie ein Fahrzeug funktioniert. Und wenn wir hier jetzt über die Kombination mit Fahrfunktionen und Fahrzeugfunktionen sprechen, dann sind wir diejenigen, die das Ganze beherrschen. Und das gilt's ja auch, irgendwie korrigier mich, das gilt's ja schon einfach auch für die Tier Ones, für die OEMs einfach herauszuarbeiten, was ist eigentlich das, was ich hier im Fahrzeug wirklich noch ureigenst beherrsche, was mir nicht einfach ein Tech-Player streitig machen kann. Du hast gerade gesagt, das perfekte Beispiel ist ja eigentlich Navigation. Ja, ich nutze ehrlicherweise nicht die Navigation meines Fahrzeugs. Ich benutze das von Apple CarPlay. Ja. Weil es nahtlos ist, weil ich damit weiß, dass ich, wenn ich in meinem Smartphone schon die Route eingestellt habe, ich ins Auto einsteige, sie sofort auf dem Display ist und so weiter. Ja. Das heißt, da haben wir Navigation ist so ein Thema. Da haben wir eigentlich eine klassische Sphäre der Mobilität, aber sie ist nicht so eng mit Fahrfunktionen, mit Fahrdaten und so weiter verknüpft, dass das nicht der Tech-Player auch könnte. Und jetzt muss man natürlich herausarbeiten, was ist eigentlich das, was ich aus der Automotive-Branche noch liefern kann, was mir wirklich kein anderer wegnehmen kann. Ist das so ein bisschen so?
Grundsätzlich würde ich so bestätigen, die Rollen, wir hatten gerade vorhin auch schon mal über die Rollendefinition in der typischen Zuliefererbranche, auch dort spielt der Tech-Player in der Zukunft eine Rolle, die es vielleicht vor 5 Jahren nicht gegeben hat. Man sieht allerdings auch dieses Stigmatisieren von nur wir wissen, was am besten funktioniert. Auch da ist man, denke ich, etwas abgekommen davon. Ja. Die Tech-Player heute liefern definitiv die Grundsatzmodelle. Man kann man jetzt mal durch über die Automobilisten dann wieder hinweg gucken. Auch dort findet Alexa oder jetzt neuer ChatGPT einen Einzug. Diese Modelle werden wir von der Automobilbranche einfach aufgrund der Größe und letztendlich dann auch mit der Finanzstärke, die könnten wir gar nicht alleine mitentwickeln. Also am Verhandlungstisch oder am Angebotstisch wird ein Tech-Player auch in der Zukunft immer mit dran sitzen. Wo wir zusammen mit den Automobilherstellern allerdings die Daseinsberechtigung wirklich haben, ist, wir verstehen, in welchem Kontext bewegen sich Fahrzeuge und wo muss ich die Grenzen ziehen, weil wir reden immer noch über ein Fahrzeug, das sich auf der Autobahn oder auf der Straße mit einer gewissen Geschwindigkeit im Straßenverkehr mitbewegt. Ich glaube tatsächlich, dass sogar die Tech-Giganten auch dort wiederum den Respekt gelernt haben und sagen, okay, das ist eine Domäne, da möchte ich vielleicht nicht unbedingt mit rein. Und so hat jeder sein Feld, in dem er als Experte mitwirken kann und das bestmögliche Angebot für den Endkunden mit bereitstellt. Also ich sehe es so, dass wir näher zusammenrücken und mehr ein Miteinander in der Zukunft in der Branche mit haben werden, bei denen jeder sein Fachgebiet mit einbringt. Der OEM als Gesamtfahrzeugkonzept, das soll ja auch kein Flickenwerk sein, sondern es muss ja ein stimmiges Gesamtkonstrukt am Ende sein. Wir als Tier 1 im Safety-Bereich, bei dem wir auch Wissen mitbringen, was kann die Technik und wie kann ich das Ganze mit sinnvoll als Lösung mit einbinden. Da liefern wir unseren Teil und die Tech-Giganten, die gewisse Modelle oder zum Beispiel sowas wie eine Sprachbefehlskette mit einbringen können.
Aber Alexander, nimmst du nochmal mit, wie sieht denn jetzt genau eigentlich mal dieses erste Game aus, was ihr realisiert habt? Das habt ihr ja, soweit ich weiß, mit Renault Korea gemacht. Erklär uns mal kurz, was eigentlich für alle die natürlich, klar, Podcast, ein Audiomedium, die jetzt hören, die jetzt versuchen müssen, sich vorzustellen, was ist eigentlich genau das, was ihr da gezeigt habt und wie ihr dann am Ende ein Spiel mit realen Fahrdaten wirklich verbindet.
Ich würde es gerne auch auf zwei Arten. Es gibt einmal das Grundkonzept und es gibt einmal das, was dann auch in Serie heute gebracht werden konnte. Also das Grundkonzept beinhaltet alle ADAS-Funktionen, also Kamera-Integration, dann den ADAS-Algorithmus für die Objekterkennung, aber auch alle Radare und Kameras. Und dort nehmen wir alle Signale zusammen und liefern über das WLAN-System, das Fahrzeug, an die Tablets die ganzen Inputs als Eingangsgröße. Und auf dem Tablet läuft ein Spiel, das immer in sogenannten Augmented Reality läuft. Also wir spielen immer auf der Straße mit allen Vor- und Nachteilen. Das war unser Konzept, in dem wir das so vorgestellt haben. Natürlich bietet ein Serienfahrzeug nicht immer ideal Bedingungen, dass ich mir ein Wünschte was einstellen kann. Damit gab es für den Renault Courier, wir konnten auf die Kamera zugreifen, für die nach vorne gerichtete Parkenkamera, die ist auch zu einem quasi Vollausstattung immer verfügbar, ist auch nicht immer der Fall. Mhm. Und sie haben in dem Fahrzeug ein Beifahrerdisplay mit verbaut. Das heißt, wir sind innerhalb des Gesamtsystems mitgeblieben. Und das sollte für den Beifahrer ein zusätzliches Angebot mit sein. Es bieten auch weitere Applications mit an. Also Renault Courier ist dort natürlich auch mit dem koreanischen Markt recht modern unterwegs. Und dann haben wir ein Spiel entwickelt, bei dem allerdings auch nicht zu allen Situationen immer ein Kamerabild verfügbar war. Also mussten wir uns etwas überlegen, bei dem wir zu allen Zeiten, bei dem Kamerabild mal verfügbar ist und mal nicht verfügbar ist, ein Spielerlebnis mit zu generieren. Und wir haben uns zusammen mit einem Spieleexperten in dem Automobilbereich, mit der Holoride GmbH in München zusammengetan, die damals Ausgründung aus Audi heraus auch virtuelle Spiele in einem anderen Setting mit angeboten haben. Aber dort haben wir dann uns wieder die Expertise mit ins Boot geholt und ein Spiel entwickelt, bei dem ich sowohl virtuelle Welten als auch Augmented Reality bewegungssynchron im Fahrzeug anbieten kann. Was heißt das? Wenn ich in niedrigen Geschwindigkeiten benötigt das Fahrzeug die Kameradaten für ein Sicherheitsfeature, einen sogenannten Attention Assist, also der dann eben sagt, Achtung, rechts vorne beim Reifen, dort ist vielleicht ein Bordstein oder dergleichen. Also quasi in niedrigen Geschwindigkeiten haben wir keinen Kamerazugriff. Und in den Zeiten bieten wir eine digitale Welt an, die basierend auf Kartendaten und der Bewegung des Fahrzeugs eine Trajektorie der Straße auch im Virtuellen aufzeigt. Also konkret gesagt, wenn vorne eine Linkskurve kommt, sehe ich das auch auf der virtuellen Straße im Spiel. Und so wird sich das Spiel passt sich der realen Umgebung an, nicht umgekehrt. Sehr oft ist es ja so, dass sich die Umgebung an den Spieler anpasst oder an das Spiel, aber wir passen das Spiel dynamisch an die Umgebung mit an. Und so können wir diese Synchronität immer gewährleisten. Und wenn ich dann im Fahrzeug sitze, also das typische Spielerlebnis wäre dann, ich sitze mich rein, ich wähle mein Auto aus, sind dann natürlich die Renault Courier Fahrzeuge, damit ich da auch das gewisse Branding wiederentdecke, auch die Münzen haben ein Renault Zeichen drauf, ich fahre los und bin in einer virtuellen Welt und fahre dort links und rechts und muss Gegner beholen, das ist sogenannte Rennbasis als Spielerlebnis. Und wenn ich im Geschwindigkeitsbereich dann bin, bei denen ich auf die Kameras zugreifen kann, wird ein Item zur Verfügung gestellt, wenn ich das einsammle, dann wird die Welt in mein Auto aufgesaugt, wie so eine Art Staubsauger, und ich befinde mich auf der realen Straße. Ich sehe die anderen Autos und kann mich dann dort dort mit bewegen. Und wenn ich dann wieder nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise wenn ich dann in den Geschwindigkeitsbereich dann tiefer falle, dann wird der Eject-Button wieder, also rückwärts, der Staubsauger macht dann wieder meine virtuelle Welt, in der ich mich dann wieder bewegen kann. Und die wird dann wieder dynamisch generiert, so dass ich dann wieder auch sehe, wenn ich vorne die Kurve habe, dann weiß ich von vornherein schon, wie sich das Fahrzeug mit bewegen wird. Und das ganz Tolle ist natürlich, gerade in dem Teil, wo ich auf Augmented Reality bin, wünschenswert so viel wie möglich, weil ich sofort verstehe, warum sich das Fahrzeug bewegt, wie es sich bewegt. Typisches Beispiel wäre, ich fahre auf der Straße und von rechts kommt eine zweite Straße, wo ein Auto mit reinfährt, dann würde ein natürliches Fahrverhalten, der sich leicht abbremsen würde. Und jeder, der im Auto mal gesessen hat und auf sein Smartphone geguckt und das Auto bremst, gucke ich unweigerlich nach vorne, um zu sehen, was ist denn jetzt passiert, weil ich diesen kurzen Schreckmoment auch mit habe und mich versuche, dort zu orientieren. Und wenn ich allerdings in Augmented Reality spiele, dann sehe ich ja, okay, da rechts vorne kommt ein Auto oder vielleicht wurde ein Auto fährt auf meine Fahrbahn, weshalb ich anbremse. Also ich habe diesen kontextuelles Verständnis, das habe ich, weil ich sowieso in meiner Welt dann auch mit bin. Ist übrigens auch ein interessanter Fall für das niedrige, also die autonomen Fahren-Levels sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Bei 3 muss ich ja nicht mehr zwingenderweise auf die Straße gucken. Ja. Allerdings wird es immer wieder Situationen geben, bei denen ich eventuell das Fahrzeug noch ein Bild übernehmen muss. Und es ist dann besser, wenn ich Augmented Reality spiele und eigentlich immer weiß, was so um mich herum mit passiert, als dass ich Zeitung lese, wo ich die Zeitung erstmal legen muss. Also auch wenn es erlaubt ist, bietet mir das vielleicht nochmal eine zusätzliche Sicherheitsbarriere für das Level 3 Fahren auch.
Spannend.
Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, nach deinen Erzählungen, die Rennstrecken, Augmented Reality, ich muss Münzen einsammeln, man kann das gemeinsam spielen. Das klingt ja schon nach einem Erlebnis. Und wenn ich jetzt so dran denke, wir haben vorhin über Mario Kart gesprochen, mir ist das meistens ein bisschen zu stressig. Ich bin da überfordert ganz schnell. Und ich weiß aber auch, weil ich bei Mario Kart schon öfter dabei war, während andere Leute gespielt haben, dass da schnell die Stimmung auch ein bisschen hitziger wird, dass da gesagt wird, ey, und jetzt hast du mich hier überholt oder jetzt muss ich da an dir noch vorbeiziehen oder sowas. Also da entsteht ja schnell auch eine Dynamik. Wie, wenn man das vergleicht mit so, wenn ich an meinen Vater denke, der früher gesagt hat, mach das Lichtchen da hinten aus, weil das ist mir zu viel Ablenkung. Wie passt das?
Den Satz sage ich selber ganz oft. Mach hinten kein Licht. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso, aber ich glaube, ich habe es einfach nur so gelernt. Das sage ich selber auch zu meinem Sohn auch immer. Mach hinten kein Licht an.
So, das ist nämlich auf der anderen Seite noch verankert in der Experience, in der nicht so fun Experience von vor einigen Jahren. Wie passt das zusammen? Also wo ist da erstmal die Grenze zwischen Innovation und wo fängt wirklich ein grobes Ablenkungsrisiko an? Und wie könnt ihr sicherstellen, dass Fahrer und Passagier getrennte gute Nutzererlebnisse haben gleichzeitig?
Es ist natürlich schwierig, wenn ich Emotionen möchte im Fahrzeug, aber gleichzeitig soll es möglichst gediegen sein und in Anführungsstrichen langweilig. Also irgendwo ist die Grenze vermutlich schwimmend und sehr individuell. Den einen stört das Licht hinten, den anderen nicht. Aber es ist, wie ich es schon mal gesagt habe, Sicherheit darf niemals kompromittiert werden. Zum einen gibt's die Möglichkeit, um das Ganze über ein Headset mitzuhaben, die allumwebende Soundbubble, dass jeder seinen eigenen Tonbereich hat. Also ich kann mir das schon auch gut vorstellen, wenn dann die Kids hinten die Münzen einsammeln und alle 2 Sekunden bling, bling, bling in unterschiedlichen Abständen mitmacht, dass das gegebenenfalls störend sein wird. Aber dafür gibt's natürlich aber erstmal Headsets. Das zweite ist, dass ich schon andere Spiele vom Konzept her mit möchte als vielleicht Mario Kart, weil ich eben dieses Risiko mit sehe und da Mechanismen oder mir im Spielekonzept was überlegen muss, das zum einen zwar, wir sprechen dann von Engaging, mir fällt jetzt gerade tatsächlich das deutsche Wort nicht, also dieses Mitwirken im Spiel, das soll da sein, aber mehr ein gemeinsames Miteinander im Erlebnis, als dass wir jetzt gegenseitig uns irgendwie abschießen. Also das war auch von den Spielekonzepten, das wir eben gesagt haben, also wir wollen kein gegenseitiges Abschießen. Und aber gleichzeitig ist es, finde ich, schon auch eine Chance, dass ich ein Miteinander mit habe, weil gerade auch wieder bei dem Thema die Reise oder die Bewegung des Fahrzeugs, die der Fahrer hat, ist ja die gleiche, die die Passagiere mit haben. Und ich kann dann den Use Case auch, wenn ich hinten drin sitze, sehe ich relativ schlecht raus, vor allem wenn ich ein Kind bin und sowieso nicht sehe. Aber durch das Nutzen der Kameras sehe ich viel mehr. Und es ist eine schöne Situation, wenn der Fahrer vorne sitzt und sagt, ach guck mal, da vorne seht ihr das Schloss. Und die Kinder hinten, die gerade spielen, können sagen, ich sehe das Schloss auch, weil ich sehe es ja über die Kamera. Die hätten vermutlich nie mal die Chance gehabt, wenn sie nicht spielen würden, dass sie es wirklich sehen, weil durch die B-Säule und hinten abgetönte Scheiben und die Sitze sind von, wahrscheinlich würden sie es gar nicht mit sehen. Also ich sehe es tatsächlich sogar eher als Chance, ein Miteinander im Fahrzeug wieder zu kreieren und als dass ich jetzt so sagen würde, das wäre jetzt eine Limitierung oder ein Ablenkungsrisiko. Die Frage kommt regelmäßig. Ich persönlich, von den Erfahrungen, die ich im Auto jetzt gemacht habe, das war jetzt nicht so, dass ich da groß physisch aktiv geworden wäre. Und vor allen Dingen, dadurch, dass sie das Spiel an die Fahrsituation mit anpasst, wird es niemals incentiviert, schneller zu fahren oder wilder zu fahren. Also das ist natürlich auch ganz klar, die reale Fahrbewegung des Fahrzeugs, die darf niemals mit beeinflusst werden. Und damit ist da, also der Griff ins Lenkrad oder sowas, auf die Idee kommt man gar nicht, wenn man dann spielt. Sondern man ist dann schön immersiert durch die Bewegung, man spielt dort, man kriegt noch alles so weit mit, aber man konzentriert sich da schön auf das, was auf dem im Spiel auch mit passiert.
Mhm. Alexander, jetzt wenn wir mal so ein bisschen Richtung Ende schauen, wir haben jetzt auf der einen Seite natürlich verstanden, worum es da auch beim Gaming geht, wie die technologische Basis aussehen muss. Du hast auch schön nochmal skizziert, warum jetzt überhaupt für Valeo sozusagen der Gedanke aufkam, sich in dem Bereich nochmal ein bisschen stärker zu engagieren. Aber die Frage zum Abschluss oder zum Ende ist natürlich auch nochmal, was hat jetzt am Ende aus eurer Sicht der OEM davon? Also ist es das tatsächlich zusätzliche Geschäftsmodell oder zusätzliche Erlösquellen? Ist das eine neue Markeninszenierung? Ist das das emotionale Aufladen des Fahrzeugs an Stellen, wo dem Digitalen häufig auch mal vorgeworfen wird, nicht so emotional zu sein, sondern vielleicht technisch kalt zu sein? Was würdest du sagen, ist denn aktuell für einen OEM, der so ein System bei sich integrieren möchte, eigentlich so der Hebel Nummer eins, weswegen er das machen sollte?
Um nicht zu antworten, alles, aber es gibt natürlich, am Ende sind wir in der Branche oder die Automobilisten, die sind jetzt auch sehr stark, was die Wirtschaftlichkeit mit anbelangt. Also ich glaube, wenn die nicht im Zentrum des Tuns ist, würde die Lösung vor allen Dingen in den kommenden Jahren vermutlich eher in der Versenkung führen. Also wenn es keine Möglichkeit der Monetarisierung in einem sinnvollen Rahmen mitgibt. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ist es das. Weil der Automobilhersteller, dadurch, dass er die Fahrzeuge in den Markt bringt, die Hardware und auch natürlich auch das Ökosystem oder den App Store als solches mit beherrscht, hat er die besten Chancen daraus, dann auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und gleichzeitig muss er den Spagat schaffen zwischen, ich bezahle für ein Auto 50.000 oder mehr, fühlt sich der Endkunde dann geregelt, wenn er ein paar Euro extra für eine Lösung mit darstellt. Mhm. Ich glaube, da wird sich kurzfristig für wenige ausgewählte Lösungen, die er noch mit orchestriert, da wird es eher Teil des Gesamtangebots sein, also dass er sich dann darüber schon auch differenziert, was er an neuen Lösungen mitbringt. Mittel- bis langfristig wird es eine Art Marktplatz für mich sein, bei dem er dann als Plattformbetreiber mit Auftritt und dann wie wenn ich immer den Vergleich zum Smartphone beziehe, aber er bietet eine sehr gute Orientierungsbasis, die Apps, die dort angeboten werden, zu millionenfach, die könnte er gar nicht mehr alle sich selbst ausdenken und sollte er auch aus meiner Sicht nicht, sondern er sollte ein offenes Ökosystem anbieten, bei dem das Fahrzeug im Sinne des SDVs auch diese Möglichkeiten bietet, über den Lebenszyklus hinweg digitale Lösungen anbieten zu lassen, und zwar von Drittanbietern. Und der Markt wird dann zeigen, welche Lösungen sich in den jeweiligen Jahren mit durchsetzen. Und er sitzt natürlich da in einer in Anführungsstrichen bequemen Position, weil das Angebot wird von Drittanbietern auf seiner Plattform dargestellt. Das wäre jetzt mal so die Zukunft, wie ich sie mir vorstellen würde.
Dann wirklich an der Stelle, Alexander, letzte Frage. Jetzt nehmen wir mal an, heute haben auf der einen Seite natürlich auch sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer zugehört, die sich sowas vielleicht selbst im Fahrzeug als Nutzer, als Anwender wünschen, aber vielleicht auch die ein oder anderen Automobilisten, Automotive-Verantwortliche, die sagen, okay, ich bin voll und ganz überzeugt, ich möchte sowas gerne eigentlich auch bei uns in die Fahrzeugprogramme irgendwie integrieren. Wo würdest du denn raten, sollten denn ja, vielleicht auch Autohersteller heute anfangen, wenn sie das Thema ernst nehmen wollen, um die entsprechenden Weichen wirklich zu stellen, dass das Ganze dann eben auch kurzfristig zum Fliegen kommen kann. Wo müsste man jetzt heute anfangen, wenn ich das Thema setzen will? Außer bei dir anzurufen.
Meine Kontaktdaten sind verfügbar. Ich hoffe auf regelmäßigen Kontakt. Nein, aber ich glaube, dass die angesprochene Offenheit sollte sich stärker wiederfinden. Und ich habe es schon erlebt, dass manche OEMs dort flexibler oder moderner sich zeigen und auch Ideen stärker mit zulassen. Es sind natürlich große Konzerne, und so wie ich bei Leo für die Umsetzung von neuartigen Ideen mit Kämpfe gibt's bei den OEMs mit Sicherheit auch welche, und da einfach im kulturellen Wandel stärker für diese neuartigen Ideen offen zu sein, uns eben nicht auch abzutun, um die Brücke zum Anfang zu schlagen. Das ist ja nur ein Gimmick. Nur wenn man vielleicht es persönlich nicht sofort versteht, aber im Endkundennutzen zu denken und die alle Tätigkeiten in diese Richtung auch mit auszuloten, und über die Bandbreite der Kundschaft alles auch erstmal zu ermöglichen und nicht von vornherein zu sagen, naja, das brauchen unsere Kunden nicht. Weil am Ende hat sich eben gezeigt, dass man vielleicht selbst nicht immer alles ganz genau wusste, was die Kunden in 5 Jahren haben wollen.
Alexander, wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sage ich selbst als jemand, der Gaming-affin ist. Aber ich glaube, du hast ja gerade jetzt am Ende das Plädoyer nochmal dafür gehalten, dann nicht zu stark im Zweifel auch von sich selbst auf andere zu schließen, sondern das Potenzial auch zu sehen, selbst wenn man vielleicht diese Affinität nicht hat. Dennoch, ich habe es gesagt, mir hat es großen Spaß gemacht. Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Super, vielen Dank auch an euch. Es war sehr kurzweilig. Ich bin überrascht, dass wir schon am Ende angekommen sind, aber es zeigt einfach, wenn es ein schönes Thema ist, das mit auch wieder Emotionen geführt werden kann, macht es einfach Spaß zu reden.
Ganz genau sieht es aus. Ein schöneres Schlusswort könnte es gar nicht geben. Deswegen sage ich einfach, das lasse ich so stehen. Sage danke dir, Alexander, und sage an alle, die zuhören, bis kommende Woche und tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.